So, ihr Lieben, ich freue mich wirklich für das, was Gott jetzt in diesem neuen Jahr tut. Ich habe dieses Jahr, ja, diesen Übergang von dem Jahr, habe ich eigentlich, das war alles anders. Das Weihnachten war anders, das neue Jahr war anders. Es war für mich normal. Wir haben nichts gefeiert, gar nichts, nur den Herrn gepriesen. Und ich habe nicht einmal über Silvester gebetet. Ich war einfach nur ruhig vor ihm. Es war ein Tag wie jeder andere und ich habe gesagt, Herr, du leitest uns dadurch. Man braucht sich nicht verkrampfen. Mhm. Ja, manchmal sagt man, oh Herr, rede. Wir hatten ja Zeiten, wo wir wirklich oft zusammen waren. Herr, was willst du uns sagen? Und es war eigentlich ein Haufen Verkrampfung. Aber Gott befreit von der Verkrampfung. Und wer nicht so da sagt, gab er mir Visionen. Ich möchte jetzt eingangs etwas sagen, weil ja diese Botschaften überall rumgehen. Und ich kriege auch mal Post. Und Leute sagen mir, Bruder, wir werden so gestärkt, aber das sind auch welche, die widerstreben. Gott redet heute nicht mehr durch Visionen. Jetzt möchte ich einfach den Leuten sagen, in der Bibel, die sollen ihre Bibel lesen. Ich bin kein Visionär, ihr kennt mich, aber es steht drin, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und im Johannesevangelium sagt Jesus, wer in mir bleibt, in dem bleibe ich und mein Vater und ich werden kommen und mich ihm offenbaren. Und er sagt über den Heiligen Geist, wenn er gekommen wird, so wird er euch in alle Wahrheit führen, von den meinen wird er es nehmen, er wird mich verherrlichen, er wird es euch verkündigen. Und alles muss natürlich im Rahmen der Schrift sein, nicht über das Wort hinausgehen, sodass wir das wirklich erkennen, damit wir wissen, halt, das ist kein Irrtum. Ich habe ein Thema heute dazu vom Herrn bekommen. Das Thema heißt für jetzt für den 8.1.2012 das Thema der Botschaft: Am Ende der Tage werdet ihr es erkennen. Worum geht es da? Und jetzt möchte ich noch eben kurz, ich habe mir die Sachen natürlich auch notiert, ich kann sehr gut frei predigen, aber mir geht es darum, immer wieder die Schrift nehmen. Wir müssen immer ins Wort, weil da haben wir die Bestätigung. Nicht neben dem Wort, nicht manche sagen, es gibt wirklich Prediger, die gab es immer und die gibt es heute noch mehr. Wir brauchen nicht mehr das Wort. Wir brauchen nicht mehr das geschriebene Wort, ist schon alles da. Nimm die Bibel, kick sie beiseite. Aber das ist töricht. Und das ist sehr gefährlich. Und ich liebe es, man mag mich für töricht halten, aber so steht es in der Schrift, wir sind für die anderen Toren. Aber da bin ich lieber ein Tor, wenn ich sage, es steht geschrieben. Das gibt mir Sicherheit, dass wir alles prüfen. Wenn ihr bleibt in meinem Wort, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und das ist sehr wichtig. Als erstes hatte ich tiefgreifende Veränderungen im Jahr 2012. Ich sah Schofare und Trompeten, also Alarmtrompeten, die geblasen wurden. Das geht jetzt schon eine Weile. Und diese Schofarblasen, das Trompetenblasen in 4. Mose 10, heißt es als ein Alarmruf, ein Weckruf. Die Engel im Himmel blasen das. Ihr wisst ja, auch wenn die Gerichte kommen, da heißt es zur Zeit der 7. Posaune. Also es gibt die Posaunen, die vorher die Engel blasen. Und so ist es auch eine Realität. Und es gibt Leute, die haben das im Traum gehört, diesen Weckruf der Posaune. Es wird ein Aufwachen geben und tiefgreifende Veränderungen. Und ich sah dann eine riesige Hand, eine lichte Hand, die einen großen Baum samt seiner Wurzel im Erdreich ergriff, indem die Hand wie ein Schaufelbagger herum war und die hob den Baum, es war kein kleiner Baum, es war ein großer Baum, er lockerte den Boden und hob den Baum samt der Wurzel hoch. Und was macht er mit ihm? Er hob ihn nicht hoch und versetzte ihn kilometerweit, überhaupt nicht. Er drehte den Baum in die Richtung Gottes. Er dreht ihn in die Richtung Gottes und in dem Moment zeigte mir der Heilige Geist Sonnenblumen. Sonnenblumen, große Sonnenblumen, Sonnenblumenfelder haben es in sich oben am Hals, die drehen sich immer, wenn sie geöffnet sind, dem Licht zu. Und es ist doch wirklich das, was die Bibel sagt und sie sahen niemand als den Herrn allein. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, dass wir unser Angesicht auf den Herrn zuwenden. Denkt daran, als die Tage vom Herrn nahe waren, sich zu vollenden, er war in Samaria, wandte er sein Angesicht auf Jerusalem zu. Es waren die Tage, wo er wusste, jetzt wird es ernst. Und sie nahmen nicht auf, weil er einfach so ist, dass wir wissen, wo leben wir. Wir leben wirklich, die Bibel sagt, am Ende der Tage. Ich rede nicht von der siebenjährigen Trübsalzeit, sondern von der Endzeit. Und wisst ihr, wie ich diese Vision bekommen habe? Hatte ich etwas vergessen. Nämlich Gott hat mir am 27. November eine lange, mehrteilige Vision gegeben. Und ich habe das nicht mehr gewusst. Es war, als hätte ich alles vergessen. Aber ich habe es natürlich niedergeschrieben. Und dann sagt er, lest das wieder. Und da heißt es, und ich erblickte vor mir eine riesige Hand. Das war also im November, hatte ich wirklich voll vergessen, Gott ist mein Zeuge. Ich erblickte vor mir eine riesige Hand, die in das vor mir liegende Erdreich griff und eine Hand voller Erde mit einer kleinen Pflanze darin zu mir hochhob und die ihre grünen Blätter durstig nach oben ausstreckte. Und der Herr sagte zu mir, was siehst du? Und ich antwortete, Herr, ich sehe eine kleine Pflanze. Und der Herr sagte, diese kleine Pflanze ist ein Teil meiner Pflanzung, so wie ich mich um jeden einzelnen von euch kümmere, den ich mir gebildet habe vor Grundlegung der Welt, den ich erwählt habe, ebenso werde ich mich um meine Pflanzung kümmern. Es geht heute um die Pflanzung des Herrn und was am Ende der Tage geschieht. Es ist wirklich so, dass kontinuierlich, und ich kann das sagen, so wie Gott mir die Offenbarung gibt, kontinuierlich danach geht. Ich merke, es kommt vom Herrn. Leute haben mir geschrieben, Bruder, das erfüllt sich bei mir. Ich bin diese kleine Pflanze. Mich rief eine Frau an, hat geweint. Ich bin diese kleine Pflanze, die der Herr in der Hand hält. Ich merke, wie er mich zu sich hebt, wie er mich hegt, wie es weitergeht. Ist das nicht gut? Und ich habe so deutlich den Auftrag in mir, Kinder Gottes zu stärken, zu ermutigen, aufzuerbauen. Das ist sein Wort und darum bin ich dankbar, wenn Gott redet, ihr Lieben. Und das ist so wichtig. Worum es geht hier, und ich möchte wirklich, dass wir jetzt den Fokus, wir wollen jetzt genau wie ein Vergrößerungsglas jetzt auf das schauen. Nun, ich sah, wie die Hand Gottes hineinlangte und hob den Baum samt der Wurzel hoch. Ihr wisst, es gibt Flachwurzler, es gibt Pfahlwurzler. Und ich sah, dass Gott jetzt nicht den Baum riss mit aller Gewalt, sondern vorsichtig das Erdreich lockerte. Und es geht darum, es geht um geistlich gesehen, ihr Lieben, um eine Wurzelbehandlung. Ihr wisst, wovon ich rede. Der Geist gibt euch euren Geist Zeugnis. Gott ist daran, eine Wurzelbehandlung in seinem Leib zu tätigen. Aber nicht jeder ist damit einverstanden. Wenn er uns hochlupft, wenn er alle Sicherheiten scheinbar hat ja damit zu tun, in dem, wo du gepflanzt bist, in deiner Tradition, in deinem Umfeld, in deiner Arbeit, in deiner Tätigkeit, in deinen Plänen. Du bist da so scheinbar sicher drin und jetzt kommt Gott und hebt dich hoch, er lupft dich hoch, vorsichtig. Scheinbar verlierst du den Boden unter den Füßen. Und der ganze Baum hat gezittert und gewackelt und er war in seiner Hand, hat ihn hochgehoben. Was hat er aber gemacht? In einem Moment überfiel praktisch diesen Baum, der ein Bild auf Menschen ist, fiel Angst auf diese Person, weil sie fühlte sich einfach vom Boden weggenommen, verlor den Boden unter den Füßen. Was heißt das, wenn du den Boden verlierst? Deine scheinbaren Sicherheiten, all deine Pläne, in denen du verankert bist. Ihr Lieben, das wird jetzt geschehen. Aber das geschieht deshalb, er lupft hoch, er macht frei und was noch weitergeht, wir werden dann in dieser Botschaft weiter hingehen. Es gibt eine intensive Wurzelbehandlung. Das sind Wurzeln, die sich woanders hin ausgestreckt haben, wo sie nicht hingehören. Von anderen Wassern Kraft genommen haben. Und Gott ist dabei, das auszurichten. Ich sah, wie er den Baum in seiner Hand einfach herumsetzte in seine Richtung. So wie die Sonnenblumen, alle einheitlich, die herrlichen Sonnenblumenfelder. Wer hat sie nicht schon mal gemalt? Ich habe die schon gemalt. Gefällt mir jedes Mal, gibt zahllose Fotos darüber. Über Sonnenblumen. Ist tatsächlich, wenn du mit dem Auto fährst, am Vormittag stehen sie so und am Nachmittag stehen sie so. Nicht der Stamm dreht sich aber oben der Hals. Und wenn jetzt Gott nun einen Stamm drehen wollte, würde er splittern und zerreißen. Aber sehen wir, er sagt, ich möchte die Pflanzung, meine Pflanzung, dass sie sich mir zuwenden. Und sie sahen niemand, sie werden mir folgen, niemand anders. Und das ist so wichtig. Und das geschieht in turbulenten Zeiten. Jeder von uns, so wie wir da sind, wird diesen Prozess mehr oder weniger spürbar erleben. Das vergangene Jahr war auch für mich und meine Familie eine äußerst schmerzhafte Phase. Auch jetzt mit meiner Frau. Erst hatte ich Krebs, total überraschend. Dann bekam meine Frau Leukämie. Dann war das Problem, dann um meine Haare meine Tochter Hanna mit dem Baby wegen Schwangerschaftsvergiftung im 7. Monat gestorben. Also es waren Erschütterungen, das ging schon an die Substanz. Aber wir fühlten uns irgendwie total geborgen in all dem Schütteln und Rütteln. Ich sage das immer wieder. Manche Geschwister denken, oh, der Bruder Beständig ist jetzt ganz schwer unter Gericht. Oh, ihr Lieben, ich liebe, wenn ich durchs Feuer gehe, weil dann weiß ich, dass Gott mich behandelt, wenn er mich prüft, zur Zeit der Not. Wenn wir das Feuer meiden, wenn wir das Wasser meiden, dann stimmt etwas nicht bei uns. Dann vertrauen wir nicht, dann haben wir Angst und wir vergehen vor Angst. Die Prüfungen sind nicht angenehm. Aber in diesen Prüfungen schaut Gott, der Teufel sagt genau wie bei Hiob. Er sagt, lass mich ihn antasten, lass mich sie antasten, mal sehen, ob ihr Glaube wankt. Ihr Lieben, da gehen wir durch. Und jetzt wollen wir schauen, da steht darüber, was geschieht am Ende der Tage? Und das ist interessant, in 5. Mose 4,30, also ganz am Anfang, fast ganz am Anfang, war natürlich schon eine Zeit dazwischen, darum ist es 5. Buch Mose, da sagt der Herr prophetisch zu ihm, wenn du zu seinem Volk Israel, wenn du in der Drangsal bist, und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage. Am Ende der Tage. Nicht eher, am Ende der Tage. Gott hat vorausgeschaut, er sagt, gibt eine Zeit, wo Dinge dich treffen werden am Ende der Tage, die du jetzt noch nicht verstehst. Es dauert noch eine lange Zeit. Er hat auch den Daniel eine Offenbarung gegeben, die sich auf das Ende der Tage hinzieht. Und er sagt dann, ich zeige dir das alles, aber du darfst dich ausruhen, geh hin, ruh bis zum Ende der Tage. Aber das ist, manche Dinge gehen aufs Ende der Tage und denken, oh, das und das wird nicht passieren. Seht ihr, und Gott gibt sehr wohl diese Botschaft, weil es andere Predigten, andere Verkündiger gibt, die eine gloriose Zeit verkündigen, mit Reichtum, mit Fülle, mit allen, mit Wohlstand und gleichzeitig um Geld winseln und betteln und gar nichts tun, nicht mal mit dir beten, wenn du nicht vorher ihnen erst ein riesiges Opfer gibst. Und nur Gutes wird dir widerfahren. Aber das steht nicht im Evangelium. Wenn wir Psalm 23 lesen und zusammenhängt im Kontext lesen, dann sehen wir das sehr wohl, dass es zu Prüfungen kommt. Man ist nicht immer oben. Man muss auch durch das Tal der Finsternis gehen, durch das Tal der Anfechtung. Es war immer so, war auch beim Herrn so, es war bei den Propheten so. Das geht gar nicht anders. Darum müssen wir ins Wort hinein. Und darum, da sind viele in der Endzeit, auch am Ende der Tage. Was da geschieht, wir wollen das heute anschauen. Und jetzt lese ich das nochmal zusammen. 5. Mose 4,30. Wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben, am Ende der Tage, so wirst du dem Herrn, deinen Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Weil da Dinge kommen, wo wir lernen, gehorsam zu sein. Was geschieht am Ende der Tage? Das sehen wir jetzt auch, das sagen selbst jetzt die Klimaforscher. Was geschieht jetzt? Wir sind am Ende der Tage. Ich sage nicht, wir sind jetzt in der großen Trübsal, aber ich sage, wir sind am Ende der Tage und das ist ein klar bezeichnender Abschnitt in der Bibel. Es geht dem Ende zu. Und wir brauchen nicht diese Tage festlegen, wie man es manchmal hört. Man rechnet genau aus nach dem Buch Daniel. Da und da kommt der Herr, wie jetzt nach dem Maya-Kalender 2012. Das macht Gott nicht. Aber er gibt unserem Geist Zeugnis, wo wir uns befinden. Wir sehen das, wenn wir in der Bibel studieren. Das sind klimatisch einschneidende Veränderungen. Wir erleben das gerade momentan auch in der Schweiz. Erst schrie man überall, kein Schnee, kein Schnee. Die Hoteliers. Nichts ist ausgebucht. Nichts. Und jetzt auf einmal Schnee, viel mehr, als sie gewollt haben. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ich sage es euch ganz ehrlich, es erinnert mich an das Volk Israel in der Wüste, wie sie murrten und jammerten. Wir haben kein Fleisch, wir haben das und das nicht. Und dann ließ er Wachteln kommen, so viel, dass es ihnen schlecht wurde, dass im Hals stecken blieb. Und so ist es jetzt. Und ihr wisst, welche Gefahren das hat, wenn zu viel Schnee kommt. Lawinen, Leichtsinn, Unvorsichtigkeit vieler Touristen, die jetzt sagen, oh, jetzt können wir... Sehen wir?
Tiefschnee.
Ja, wir sehen das alles, ihr wisst das. Und hier heißt es in Jeremia 23, 17 bis 20. Gehen wir wieder zu den Jeremia, ich liebe ihn. Jeremia 23, 17 bis 20 sagt hierzu auch über die falschen Propheten. Ständig sagen sie zu denen, die mich verachten, der Herr hat gesagt, ihr werdet Frieden haben. Und zu all denen, die in der Verstocktheit ihres Herzens wandeln, sprechen sie, kein Unheil wird über euch kommen. Denn wer hat im Rat des Herrn gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? Wer hat auf mein Wort geachtet und gehört? Also sagt hin zum Wort, hin zum Wort, hin zum Wort. Und Vers 19 sagt es, auch wieder auf das Ende der Tage projiziert. Siehe, als ein Sturmwind des Herrn ist der Grimm losgebrochen und ein wirbelnder Sturmwind wird sich auf das Haupt der Gottlosen entladen. Vers 20. Der Zorn des Herrn wird sich nicht abwenden, bis er die Gedanken seines Herzens vollbracht und ausgeführt hat. Und am Ende der Tage werdet ihr es erkennen und verstehen. Am Ende der Tage sind so viele Stürme gewesen in den Tausenden von Jahren. Aber hier spricht er von Stürmen, die noch kommen werden. So sagt es die Schrift. Oh, wir haben ja schon Stürme erlebt in den letzten 10 Jahren. Und wir merkten, sie wurden immer stärker. Ich werde auch dann darauf eingehen. Was für mich auch neu ist, ist die Erfahrung, dass Gott uns an der Natur zeigt, was geschieht mit der Natur als ein Bildnis, weshalb es geschieht, weil er in bildhafter Sprache mit uns redet. Wenn wir genau die Bibel anschauen, er gebraucht zum Beispiel die Pflanzung, ja, er gebraucht Gefäße für den Menschen, er benutzt Bäume als Symbol für Menschen. Am Ende der Tage werdet ihr es erkennen und verstehen. Lesen wir weiter. Jeremia 30, 23, 24. Siehe, ein Sturmwind, eine Glut ist vom Herrn ausgegangen. Eine Glut, das ist jetzt natürlich wieder ein heißer Sturm. Und da kommt Hitze. Sehen wir dann diese klimatischen Veränderungen. Und ich muss gerade daran denken, ich sah vor wenigen Tagen einen Wetterbericht aus England Und der brachte zu diesem Wetterbericht die Sonne in Kontextverbindung. Das, was Gott mir gegeben hat im Jahr 2009, geostatische Beben. Und Gott zeigte mir damals klipp und klar, es hängt mit unserer Sonne, mit unserem Planeten zusammen, unser Sonnensystem. Da wird sich etwas verändern. Und er brachte das über die letzten Erdbeben, die es jetzt gab, auch in Japan wieder da und da. Er sagt, genau an dem Tag gab es riesige Erschütterungen in der Sonne. Protuberanzen und es wurden riesige wie Pfeile wurden rausgeschüttelt und die Erde ging dadurch. Und der Herr hat mir damals gesagt, dass es mit der Sonne zu tun hat, dass das magnetische Erdfeld erschüttert wird. Und das ist eine Realität. Aber warum geschieht das? Und hier heißt es eben, ein Sturmwind, eine Glut ist vom Herrn ausgegangen, ein sausender Sturm wird sich auf den Kopf der Gottlosen stürzen. 24. Die Zornglut des Herrn wird nicht nachlassen, bis er die Gedanken seines Herzens ausgeführt, zustande gebracht hat. Und jetzt am Ende der Tage werdet ihr es verstehen. Ihr Lieben, das ist wie ein roter Faden. Mose hat's gesagt. Und dann kommt's wieder bei Jeremia und bei anderen Propheten. Geht durch wie ein roter Faden. Immer wieder weist er, nicht häufig, immer wieder darauf hin. Da kommt noch etwas. Für alle, die sicher auf dem Erdboden leben. Die sagen, was soll uns erschüttern? Wir bauen die größten Hotels, die größten Gebäude. Denkt doch bitte daran, als ich die Broschüre schrieb über die Nephilim. Da habe ich am Schluss die Nephilim, ja, die Riesen der Vorzeit. Und da habe ich am Schluss geschrieben vom Hochmut der Menschen und habe den Turm von Dubai hineingenommen. Der gerade 824, 26 Meter sind. Inzwischen sind drei weitere Türme in Vorbereitung. Drei weitere Türme, eine in Kuwait. Und alle diese Türme sind um 1000 Meter. Und jetzt der nächste Turm, der dritte Turm, ist absolut der Hammer. Der wird in Jeddah entstehen, der Hafen bei Mekka. Und dieser Turm, den sie bauen wollen, die Saudis, wird 1650 Meter hoch sein. Nichts wird uns geschehen. Nichts wird uns geschehen. Ihr habt jetzt jemand gesagt, Wahnsinn, ja? Wahnsinn. Es ist, dass die Menschen übernehmen sich komplett. Denkt an den kleinen, dagegen winzigen Dombau von Babel. Diese Zikkurat, wo man ausgerechnet hat, war nicht mal so riesig hoch. Aber da kommen Stürme über die Erde mit einem ungekannten Maß, sodass den Leuten Hirn und Sehen vergehen. Da wird alles zerbrechen. Und es geschieht am Ende der Tage. Gehen wir zum Propheten Hosea. In Hosea 3,5 heißt es, und er war ein kleiner Prophet. Ja nun, jetzt sage ich euch etwas, was bei Menschen groß ist, gilt nicht. Bei ihm ist jeder das, was er ist. Auch wenn man kleiner Prophet oder großer Prophet, der größte war ja Johannes, ja, wo Gott gesagt hat, Johannes der Täufer, er bereitet mir den Weg. Keiner unter den Frauen geborenen war größer wie er. Aber er sagt gleichzeitig, der Kleinste im Reich Gottes ist größer wie er war. Er war noch nicht wiedergeboren. Ja, das siehst du es. Dann heißt es, danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König, das ist gemeint, Jeschua, weil er kommt aus dem Geschlechte David am Ende der Tage. Und jetzt heißt es hier, dass eine Steigerung, sie werden sich bebend, denkt an das jetzt, wenn Gott diesen Baum herauslupft, da bebt auch alles. Die Wurzeln, der Stamm, habt ihr schon alle gesehen, wenn die Stadt, wenn das Bauamt, die Baubehörde, wenn sie Bäume versetzt, das siehst du, und der Schaufelbagger kommt, dann bebt der Baum, dann wackelt der Baum mit seinen Ästen. Das ist ja nicht aus Stahl, das sind ja lebendige Bäume. Und bebend werden sie sich zum Herrn und zu seiner Güte flüchten. Wann? Am Ende der Tage. Sehr, sehr wichtig. Und gilt das jetzt nur für Israel? Nein. Es gilt auch für die Nationen, für die Heidenvölker. In Micha 4,2 sagt der Prophet Micha. Doch es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet und an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein. Und jetzt heißt es, und Völker werden zu ihm strömen. Vers 2. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Lehre und Weisung, das heißt Tora, Lehre und Weisung, Tora, ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Da heißt es, und viele Heidenvölker, viele, am Ende der Tage. Warum sage ich das? Weil Gott will, dass wir eine Vision bekommen. Er will, ich sage es noch einmal, die Vollzahl der Nationen einbringen. Und viele sind momentan noch verschlossen dem Evangelium. Warum sind sie verschlossen? Vor allen Dingen im Westen. Scheinbar werden immer mehr gottloser. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Und vor allen Dingen das Problem ist bei den Christen, die als Pflanzung vom Herrn stehen, viele von ihnen sind vergiftet. Es ist ein Baumsterben, wie überall alles vergiftet wird. Das ist unglaublich. Zum Beispiel gehen wir wieder auf das, wie Gott sein Volk benennt. Wir wissen ja, dass Jeschua bildlich gesehen der Weinstock ist. Aber wusstet ihr, und dann natürlich auch der Feigenbaum, der ein Symbol auch auf Israel ist. Aber hier kommen wir zu einem anderen bildhaften Vergleich, auch mit einem Baum. Jeremia 11, 16 bis 17 über Israel. Der Herr nannte dich einen grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum. Aber nun hat er mit großem Brausen ein Feuer um ihn anzünden lassen, sodass seine Äste verderben müssen. Vers 17, denn der Herr Zebaoth, der dich gepflanzt hat, hat dir Unheil angedroht um der Bosheit willen des Hauses Israel und des Hauses Juda, die sie getrieben haben, um mich zu erzürnen mit ihren Räucheropfern, die sie dem Baal darbrachten. Wir sehen, wenn wir uns von Gott abwenden als Pflanzung des Herrn, Bäume des Öls, ein Bild auf den Heiligen Geist, stehen da ja am Schluss, bevor der Herr wiederkommt, ja zwei Männer auf. Im Geiste des Mose und des Elia. Und sie heißen Söhne des Öls. Und ihr wisst, was sie tun. Feuer kommt aus ihrem Mund. Es sind die Zeichen, die Elia und Mose tat. Es sind viele Dinge, die da noch kommen. Zum Beispiel, wenn wir dieses Bild nehmen, Bäume. Und da bleiben wir dabei. Der Herr hat es mir gesagt, darum predige ich das auch. Gott verheißt im Psalm 92, 13 bis 16 Folgendes. Wenn wir uns als Bäume sehen, als eine Pflanzung, der Gerechte, wir sind gerecht, wenn wir Jeschua, seine Gerechtigkeit, die er für uns bewirkt, anziehen, zieht an das Kleid der Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit steht im Herrn. Nicht wir sind von uns aus gerecht, er hat uns gerechtfertigt. Durch sein Opfer auf Golgatha. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Gibt wunderbares Lied davon, das kennt ihr. Er wird wachsen wie eine Zeder auf den Libanon, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie, ja, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. So steht es mit dem, der im Herrn bleibt, der mit dem Herrn verbunden ist. Ich erinnere da an die Pfingstbotschaft, die Gott auch in einer Vision gegeben hat. Connected, ja, mit diesem Schlauch, mit dem Heiligen Geist, mit diesem Feuerwehrschlauch. Wenn wir darin verbunden sind, egal wo wir stehen. Gott weiß ja, wie wir bildlich, er hat so viel in Bildern gesprochen, in der Bibel, weil er weiß, dass Bilder, die aus der Welt genommen sind, aus dem Alltagsleben, aus der Natur, da können Menschen eher den Vergleich an sich beziehen und es stimmt. Und wenn du heute einen gesunden Baum siehst, einen großen Baum, dann sagst du kraftvoll, gerade, es kommt auf den Baum drauf an, ja, mächtig, fruchtbringend und jeder kann es beurteilen. Und darum vergleicht Gott auch die Menschen wie Bäume, seine Pflanzung, die gepflanzt sind. Aber wenn wir heute auf das Ende zuschauen, dann merken wir, dass sich etwas verändert hat. Auch bildlich, wirklich mit den Bäumen. Ich komme noch da drauf. Und es ist so, wenn die Bäume Die Menschen, die Pflanzung Gottes, Gott verlassen. Sie sind ja gepflanzt. Ja? Und da kommen wir dann dahin. Und so, und es geht um die geistigen Wurzeln. Denkt an das Bild vom Anfang. Gott nahm mit der Hand den ganzen Baum mit den Wurzeln. Es geht also um die Wurzelbehandlung. Und wollen wir jetzt näher darauf hinschauen. Wenn wir unsere geistigen Wurzeln, unsere Lustfühler nach anderen Quellen als nach der Quelle lebendigen Wassers ausstrecken, um von dort zu trinken, vergiften wir uns. Wir sterben ab. Es ist durch Vermischung. Es geschieht zuerst durch Vermischung. Wenn immer mehr Leute tun das jetzt in dieser Zeit, vor allen Dingen Christen, immer mehr gehen weg von Gott, warum sie erleben nichts mit dem Herrn. Sie sagen, Gott redet nicht. Sie vergessen aber, dass es liegt auch an der Predigt. Es liegt an der fehlenden Ganzhingabe. Wir müssen schon ganz angeschlossen sein an ihn. Also alle Wurzeln zum Bach Gottes ausstrecken. Und das sagt der Herr, was mit ihnen geschieht. Diese Vergiftung, plötzlich werden sie fruchtleer im Sinne Gottes. Sie bringen keine gute Frucht. Und wenn du das heute siehst, da schaut Gott heute immer noch darauf. Er schaut darauf, ob ich gute Frucht bringe. Und da ist jetzt auch die Frucht des Geistes gemeint. Liebe, Freude, Friede, die neunfache Frucht des Geistes. Wenn aber Ehebruch im Hause Gottes zunimmt, Gewalt, Habsucht, all das Linke, dann ist das keine gute Frucht. Und man fokussiert das, ja, es geschehen ja Zeichen und Wunder durch ihre Hände. Pass auf, lass dich nicht davon gefangen nehmen. Das gilt nicht vor den Augen Gottes. Jeremia 2,11 bis 13 sagt, hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit, wir haben also, wenn wir ihm gehören, haben wir die Herrlichkeit Christi angezogen. Das sagt das Wort Gottes, wenn wir mit ihm wandeln. Es ist wirklich so, wir sind ja geheiligt. Hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckensstarr, spricht der Herr. Und jetzt sagt er, warum? Denk an den Baum, der an den Wassern gepflanzt ist. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und in Jeremia 2,21 heißt es, und doch hatte ich dich gepflanzt, jetzt wieder auf Israel, als eine Edelrebe. Da sieht man wieder das Bild vom Weinstock. Eine Edelrebe. Und die ihr im Wallis da unten euer Domizil habt, also nicht in Gomsau, weiter unten, ihr seht das, das Unterwallis ist voller Wein. Und jeder Weinzüchter weiß, was eine Edelrebe ist. Die hegt und pflegt er ganz besonders. Aber wenn wir jetzt unsere Wurzeln, unsere geistigen Fühler, die Lustfühler, das geschieht durch das Lustprinzip, nach anderen Quellen als die von Gott ausstrecken, dann bringen wir nicht gottgemäß Frucht. Und er kam und er suchte Frucht und er fand keine. Siehe die Geschichte vom Feigenbaum. Und er kam und suchte Frucht und fand keine. Hatte nur Blätter dran. So sucht Gott bei uns Frucht. Ich rede jetzt nicht von Zeichen und Wundern. Ich rede nicht von Charismen, von Gnadengaben, Prophetie oder was auch immer, Sprachengebet. Er sucht Frucht bei uns. Das Wesen vom Herrn. Da müssen wir wirklich sagen, Herr, bitte wirke es in mir. Und das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Denn die Frucht des Geistes ist. Und dann geht es an. Neunfache Frucht. Das ist so wichtig. Und dann heißt es da, Jeremia 2,21, und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Also wenn Gott etwas macht, er hat alles perfekt gemacht. Der Same war nicht falsch. Aber wie hast du dich mir verwandeln können? Also der Mensch kann sich verwandeln wie ein Chamäleon. Er kann äußere Schminke drüber tun. Tatsächlich sehen wir auch, wenn einer von Gott abfällt, er verwandelt sich. sein Wesen nimmt eine andere Gestalt an. Ich habe das mal gesehen, wo wir früher, da wo wir gewohnt haben, da hatte eine Frau, da kam später dann die Polizei, hatte ja das älteste Gewerbe der Welt angefangen. Und hatte das nach außen kaschiert mit einem Esoterikladen. Und dann kamen, kamen dann Bauern aus der Schweiz, aus der Region, und dann kamen zwei Mädchen, eigentlich hübsch, die eine war sehr hübsch und natürlich, hatte eine natürliche Schönheit, aus Ungarn, angeblich Studentinnen. Und ich konnte mit ihnen reden, ich habe sie gewarnt, und dann sagt sie, ja, meine Mutter geht sogar in eine Pfingstgemeinde in Budapest, die weiß nicht, was ich tue. Sie hatte noch ein wirklich unverdorbenes Gesicht und nach einem Jahr, sie kam immer wieder, hatte sie schon diesen verderbten Zug in sich. Den Zug im Gesicht, die Lippen, das ganze Gesicht, sie war gezeichnet. Wie hast du dich mir verwandeln können? Und so gibt es auch unter den Christen immer mehr, die nicht direkt mit Gott mehr verbunden bleiben und die sich am Ende der Tage immer mehr von ihm entfernen und dadurch verwandeln. Das kann man äußerlich klar feststellen. Also, der Same, der Anfang war echt. Paulus schreibt das auch zum Beispiel in Bezug auf die Gesetzlichkeit, auf die ihre Lehren, jüdischen Fabeln. Galaterbrief. Im Geist habt ihr angefangen, im Fleisch wollt ihr es vollenden. Und das ist so wichtig, wir müssen auf den Herrn schauen. Das ist so wichtig und in ihm bleiben. Psalm 36, 10. Sag doch, jetzt gehen wir wieder zu der Quelle. Wie konntest du dich verändern? Weil man von anderen jetzt, und ich sage, die eine der Verführungen ist ja bei Christen gerade in der Endzeit, wir kommen da drauf, falsche Lehren, Irrlehren, die sich auf Fabeln, Legenden, auf irgendetwas, was man sagt und Neues, immer wieder Neues, und das hat schon früher gegeben, aber das wird am Schluss zunehmen. Und da verwandelt sich der Baum. Er ist nicht mehr das, was er war. Und Gott sagt, darum muss ich dich hochlupfen, muss dich zu mir hindrehen, weil sonst gehst du verloren. Erlaube Gott, wenn er dich hochlupft, wenn er dich hochhebt. Deutschen verstehen nicht das Wort lupfen, das ist ein alemannisches Wort, aber hochheben, herausreißt aus deiner Verankerung, wo meinst du, steht fest. Gott ist nicht dabei, dich zu verwerfen, sondern dass er dich in seine Richtung dreht, weil sonst gehen wir verloren. Und lass es zu. Psalm 36, 10, sag doch nicht umsonst, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Und in Jeremia 17, 5 bis 8, so spricht der Herr, verflucht, und jetzt kommt das, jetzt kommt ein Fluch. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Arm macht, dessen Herz vom Herrn weicht. Also es ist genauso, wenn wir sein, ist ja klar, wenn wir das sehen, die Wurzeln, woher kommt das alles aus unserem Herzen? Die Gesinnungen, Menschengeist, wenn man sich öffnet in unserem Herz, ihre Wege einschlagen. Weil wir, kommt es nicht daher, weil man unzufrieden ist? Bei vielen ist es Unzufriedenheit, ich höre die Stimme Gottes nicht. Und dann kommen Leute und die werden Reden sprechen, das in deinen Ohren juckt und sie kommen in großes Verderben. Wir lesen das in Timotheus, da kommen wir auch noch drauf. Und jetzt kommen Menschen unter Fluch, wo Gott angefangen hat im Segen, weil man auf Menschen vertraut. Auf Menschen vertrauen heißt auch im geistlichen Sinn, du juckst dir Prediger auf. Das kam jetzt vor ein paar Wochen in den Schweizer Medien, dass hier Prediger aufgestanden sind in der Schweiz, die ein reines Wohlstandsevangelium verkündigen, die genau in Verbund mit anderen Predigern stehen, wo es nur ums Geld geht und um alles Reichtum und alles. Und es klappt nicht. Aber die Menschen in der Welt sehen es. Da sagt, schaut die Christen an. Sie wollen ganz schnell reich werden, laden sich Leute rein und dann spricht man von Predigern, die ihnen der Schweiz, in Deutschland waren von Afrika mit Zeichen und Wundern und zuerst in Biel und die zuerst mit der Sammelbüchse haben klingeln lassen, bevor sie überhaupt anfingen, für die Kranken zu beten. Und so sind es Menschen, die nie wirklich drin geblieben sind. Sie haben mit ihm angefangen, aber es juckte in ihren Ohren. Sie haben gemeint, das Evangelium, das ist ein Mittel zum Gewinn. Ich kann was gewinnen. Ich kann reich werden. Aber da sehen wir, da ist nicht mehr der Fokus auf den Herrn gerichtet. Ja, wenn es was bringt, und das liegt oft an der Verkündigung. Und hier sagt der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Arm macht. Und dessen, da haben wir wieder das Herz, es kommt ja alles aus dem Herzen. Und dessen Herz vom Herrn weicht. Und jetzt kommt das, jetzt sehen wir wieder Bezug auf Baum. Und jetzt hat er hier schon einen anderen Ausdruck. Und eigentlich heißt diese Übersetzung exakt, er wird sein wie ein kahler Strauch in der Arabasenke. Das ist die Senke, die vom Toten Meer runterfährt nach Elat. Und da hast du diese kahlen Sträuche. Das heißt, wird er sein wie ein kahler Strauch. Kein Leben mehr, keine Frucht mehr. Als der Herr das Gleichnis erzählt hat, vom Feigenbaum, da waren ja noch Blätter dran. Aber tatsächlich ist das, da ist etwas erstorben, da ist nichts mehr. Und das ist furchtbar. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Aber die Übersetzung meint die Arawasenke. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Ein Bild auf Bitternis. Dagegen jetzt der Segen. Gesegnet aber ist der Mann, die Person, der auf den Herrn vertraut, dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein, und dann nimmt er dieses Gleichnis wieder von dem Baum. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und ich sage nochmal, das Wasser symbolisiert immer den Heiligen Geist. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Bach hin ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, sie kommt sehr wohl. Sie kommt sehr wohl. Und er sagt, fürchte dich nicht, wenn sie kommt. Sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht sorgen und hört nicht auf, Frucht zu bringen, ihr Lieben. Das ist wirklich so. Ich habe vieles jetzt in den über 30 Jahren, wo ich Gott vollzeitlich diene, erlebt. So manche dürre Zeiten, aber ich war überglücklich, auch jetzt wieder zu Weihnachten. Ich habe so viele Bestellungen gehabt. So viele Sachen senden, Broschüren, Bücher, Traktate versenden dürfen. Selbst in der Zeit, wo ich Jahre daheim war, hörte das nie auf. Und Gott wollte, dass ich vor ihm stehe. Es war für mich damals sehr schwer, das zu begreifen. Hör auf zu predigen, bleib vor mir stehen. Aber ich musste nie jemand anbetteln, nie jemand um Geld betteln. Der Herr ist mein Versorger. Ich habe das buchstäblich erlebt und viele haben das zum Vorbild genommen. Ja, er vertraut dem Herrn. Gesegnet ist der denn. Wie willst du es denn sonst erfahren? Weißt du, was das Geheimnis ist, wenn du den Herrn so lebst? Du sagst, nie mehr möchte ich von dir weg. Nie mehr. Egal, in welche Prüfung du kommst. Weil du merkst, der Herr greift übernatürlich ein. Und viele begreifen es nicht. Sie sichern sich ab. Da haben Leute angefangen. Ich kriege ja Rundbriefe von anderen. Und da sagen sie, ich lade euch ein, kommt da und dahin. Nur als ein Beispiel, ich will keinen Namen nennen. Kommt, wir machen Seminare, kommt da. Und dann verlangt er für seine Rundbriefe Geld. Er verlangt für Aufklärungsschriften 40 Euro. Ich weiß doch, ich komme aus der Druckbranche. Wird alles in Geld umgesetzt, wie im alten Leben. Wisst ihr, und ich denke, lieber Gott, wo bleibt da der Segen, wenn der Bruder so anfängt oder die Schwester? Weißt du, es kommt zu mir, kommt zu mir und es geht nur und du merkst dann schon, wo es hingeht. Das kostet so und das kostet so. Nun, In Johannes 15, 1 bis 8. Jeschua sagt das klipp und klar. Und wir sehen hier, und ihr habt alle schon Weinstöcke gesehen. Ein Weinstock ist eigentlich kein Baum. Es ist ein so niedriges Gewächs mit so vielen Knoten drin und Verästelungen drin. Es dagegen, wenn du eine Tanne siehst, eine Edeltanne, so kerzengerade, so groß, so massiv, oder die Mammutbäume in den USA, Riesenbäume. Aber denkt auch, wenn ihr solche Mammutbäume seht, denkt dann bitte auch an Nebukadnezar, der auch so als ein Baum verglichen wird. Und viele, die großen Führer der Erde, werden von Gott so verglichen wie diese Riesenbäume. Wo dann der Herr sprach, nachdem Nebukadnezar den Traum hatte von diesem Baum, wo alle Tiere in den ganzen Zweigen wohnten, in den Ästen, in dem Laub, überall. Und dann wurde der Baum, haut diesen Baum ab und lasst den Stumpf in der Erde. Und Daniel erschrak, sagte, mein König, das widerfahre dir nicht, aber es ist geschehen. Der Baum wurde abgehaut. Ich hatte interessanterweise in einer meiner Broschüren, wenn die Gerichte Gottes die Erde treffen, ist das drin. Da habt ihr ein Bild, weil ich ja Zeitung, weil in der Nürnberger Nachrichten Jahre war. Da hatte ich damals ein sehr interessantes, treffendes Bild aus den 80er Jahren herausgenommen und ich habe es dann kopiert, habe nicht das Original, es war wieder von Zeitung und es war ein riesiger Baum, entweder eine Eiche oder irgendetwas, ein riesiger Baum in einer wahnsinnig großen Größe, völlig entlaubt, zerrissen und gespalten und mittendrin hing die amerikanische Flagge. Ein völliger zerstörter Baum und Gott sagte zu mir, das ist ein Bild auf die USA. Und drunter war so ein Buggy, so ein typischer amerikanischer Wagen, weißt schon, wo du hinten aufladen kannst. Weiß nicht, wie sie jetzt heißen. Und der war so klein, im Gegensatz zu dem riesigen Baum. Und die Fahne von der USA hing zerrissen in diesen Baum. Und später schrieb Bruder Wilkerson, der Mann Gottes, der heimgegangen ist zum Herrn, spricht darüber dann später auch schon vorher die Gerichte, die über Amerika kommen. Sehen wir, Gott benutzt auch Menschen, die in führenden Positionen sind, Länder, Könige und so weiter, als Bäume. Und er sagt, haut sie ab, die hoch hinaus wollen. Und Jesus dagegen, unscheinbar als Knecht, er hat gedient. Und wenn du heute siehst, viele Prediger, mit einem Chat kommen sie, gekleidet, weißen Kleidern, so gegenteilig von dem, wie der Herr aufgetreten ist. So gegenteilen. Etliche von ihnen haben Leibwächter um sich. Wo waren denn die Leibwächter des Herrn? Sie ließen ihn allein. Paulus war am Schluss allein. Er sagt, ihr habt mich alle allein gelassen. Aber Gott stand mir bei und stärkte mich. Gott sei es gedankt. Stell dir vor, wir brauchen keine Leibwächter. Ja. Jetzt sagt der Herr, und das ist wirklich, wo wir wieder rein müssen. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und im Vers 6 sagt er ganz klar und deutlich, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man, wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr aber in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ihr Lieben, das sind wirklich Realitäten. Das sind wirklich Realitäten. Und Gott zeigte mir, dass heute, wenn wir heute jetzt auf die Bäume gehen in der Welt, wir haben ein Baumsterben, das steht ja auch in der Bibel drin. Das heißt, dass am Schluss auch ein Drittel der Bäume verschwinden werden, absterben werden. Und Gott sagte mir, das ist ein Bild auf die Bäume, auf die Stürme in der Endzeit. die zunehmen. Wir haben noch nicht die größten Stürme erlebt. Wir haben jetzt schon natürlich massive Dinge erlebt, wie auch die riesige Tsunami. Ja, 2004. Dann die hier von Japan. Es nimmt ständig zu, kommt nicht immer gleich. Man muss nicht gleich darauf warten, aber es kommt. Und ihr Lieben, wenn Gott sagt, dass ja auch im Jahr hier jetzt 2012 starke Erschütterungen kommen, aber Erschütterungen, die auch von Gott kommen. Er sagt, häng dich nicht an diese Dinge, lass mich dich lupfen, lass mich dich hochheben zu mir in meiner Liebe. Ich liebe mein Volk, dahinter steht doch die Liebe Gottes. Manche haben ein total falsches Gottesbild, die sagen nur, Gott will uns strafen. Wenn ich meine Kinder lieb und ich merke, sie gehen einen anderen Weg, dann leide ich. Dann leide ich. Denk an die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der Vater hat gelitten. Und er war dann so überfließend, wie er sah, wie er zurückkam. Er rannte ihm entgegen. Er war nicht gesetzlich, er war nur voller Liebe. Sehen wir, und so ist auch Gott. Warum tut er das? Weil er sagt, ich habe euch doch erkauft. Ich habe mein Leben für euch gegeben, ihr gehört doch mir, rennt doch nicht weg, geht doch nicht aus der Schule. Nun kommen wir zu einem Spruch in Offenbarung 7:1-3, das uns auch ein Bild gibt, ein prophetisches Bild, was so mit den Bäumen geschieht, mit diesen Stürmen in der Endzeit. Und jetzt sehen wir vier Engel über die Erde, die sieht Johannes, so Johanan. Und ich zitiere, danach sah ich vier Engel, die an den vier äußersten Enden der Erde standen. Also 1, 2, 3, 4. Nicht alle zusammen, sondern in allen vier Ecken der Erde. Sie hielten was zurück? Die vier Sturmwinde, die aus allen vier Himmelsrichtungen, also die kommen nicht, wie jetzt wir immer hören, vom Atlantik her. Die meisten Stürme, die hierher kommen, kommen vom Atlantik her, stimmt. Kommen von den USA her, über den Atlantik. Und hier, pass gut auf, da heißt es, sie kommen aus allen, am Ende der Tage wird das geschehen, aus allen vier Himmelsrichtungen, über Land und Meer, werden sie hereinbrechen. Und da heißt es jetzt, sie hielten die vier Sturmwinde zurück, bis zu einer gewissen Zeit, Tag und Stunde. Sie hielten sie zurück. Ihre Aufgabe war, die Sturmwinde zurückzuhalten. Es ging da um die Versiegelung der 144.000 aus den Juden. Darum hielten sie diese Winde zurück. Also wieder Endzeit. Buch der Offenbarung 7. Sie hielten die vier Sturmwinde zurück, die aus allen vier Himmelsrichtungen über Land und Meer hereinzubrechen und sämtliche Bäume zu entwurzeln drohten. Sämtliche Bäume. Wow. Also hat das mit etwas zu tun? Was lesen wir daraus? Gericht. Das ist ganz klar Gericht. Das ist, geschieht nicht als Zufall. Dann, heißt Vers 2, dann sah ich im Osten einen anderen Engel heraussteigen. Er hielt das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand, rief den vier Engeln, die die Macht bekommen hatten, auf dem Land und auf dem Meer Verwüstungen anzurichten, mit lauter Stimme zu. Verwüste das Land und das Meer nicht. Richtet an den Bäumen noch keinen Schaden an. Und jetzt möchte ich euch etwas, das habe ich jetzt aufgeschrieben, ich musste das im Internet wirklich zusammensuchen. Aber ich war ein Zeitungsmann und es fällt mir nicht schwer, Nachrichten zusammensuchen, die wirklich Fakten sind. Und ich habe also da überall gesucht. Und jetzt wollen wir mal reingehen. Gehen wir zurück bis zum Jahr 1990. Ich werde euch jetzt einige Daten sagen über Orkane. Über massive Orkane, die seit 1990 über den Westen nach Europa, ich rede jetzt nur von Europa, Frankreich, also all das, die EU-Länder getroffen haben. Da hatten wir 1990 den Orkan Wiebke. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Das war am 28.02. bis 1.03.1990. Dieser Orkan haben wir alle schon vergessen. Ist das nicht interessant? Der Mensch vergisst alles. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite nicht. Wir sollten wirklich da aufpassen. Aber der Mensch will ja leben. Er vergisst so schnell auch die Tsunamis. Er vergisst all diese Dinge. Und sie merken nicht, dass da auch ein Reden Gottes dahinter ist. Und genauso wie in der Endzeit immer mehr Christen von Gott abfallen, ist es mit den Bäumen. Gott bezeichnet ja seine Kinder als eine Pflanzung vom Herrn. Und hier werden ganze Wälder abgeholzt. Es hat getroffen Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, das winzige Ländchen, Österreich, und vernichtete allein in diesen 3 Tagen 60 bis 70 Millionen Festmeter Holz. Das war allein und von den anderen gar nicht zu reden, von den Fassaden, Häusern, Autos, Menschen, die noch starben. So viele Bäume wurden vernichtet, insgesamt in diesen Regionen. Das wird dann noch einzeln in den Ländern aufgeführt, von der Forstwirtschaft. Gehen wir weiter, ein paar Jahre dazwischen hat es wieder Orkane gegeben, kleinere. Summiert sich alles. Und dann ist es so, es wurde ja wieder aufgeforstet von den Forstämtern, überall. Aber das hat nicht lange gedauert. Kam ein paar Jahre später wieder ein Sturm, 9 Jahre später, und das war wohl das stärkste in dieser Phase. 1999 kam der Orkan Lothar. Vom 25. bis 27. Dezember. Und er erreichte Nordfrankreich, Südwestdeutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Bayern. Und jetzt hört gut zu, was da geschah. Das war weitaus mit der stärkst zerstörerischste in seiner Wirksamkeit. Die wenigsten von uns wissen das. Ich habe es vorher auch nicht gewusst, aber der Herr hat zu mir gesagt, geh, schreib das zusammen, dass sie einen Blick bekommen, was da vernichtet worden ist. In allen Bundesländern, auch in der Schweiz, überall auf den Höhen. Die alten Bauern, die wissen das alle noch, die Wald haben. Die wissen das noch. Aber hört gut zu. Europaweit wurden 200 Millionen Festmeter Holz vernichtet. 9 Jahre vorher waren 60 bis 70 Millionen Festmeter Holz. Jetzt wurden 200 Millionen vernichtet. Und hört gut zu, eine Fläche von 240.000 Hektar Wald wurden wegrasiert. 240.000 Hektar. Und wir heute, ist alles schon vorbei. Ist alles von gestern. Das juckt nicht, das stört niemand. Der Mensch nimmt es nicht zum Herzen, wenn er nicht davon befallen ist. Und doch sind diese Bäume ein Symbol auch für die Menschen. Gott bezeichnet sie als Bäume, die mit ihm gehen. Und das ist ein Symbol für gottlose Menschen. Eine Pflanzung. Gott hat ja den Menschen geschaffen in Verbindung zu ihm. Geht hin, vermehrt euch. Und jetzt sehen wir diese Desaster. Und viele nehmen es nicht zu Herzen. Viele erkennen nicht die Verbindung darin, die geistige Verbindung zum Herrn. Da waren Spitzenböen bis 275 Kilometer die Stunde. Auch jetzt wieder bei dem Sturm Andrea, bei dem anderen. Das habt ihr alle gelesen. Gewaltige Spitzenböen. Aber ich habe gebetet in dieser Zeit, ich konnte nicht schlafen, ich war wach, ich habe draußen unser Haus alles unter seinen Schutz gestellt, Auto, alles, für meine Kinder, ihre Häuser, überall gebetet. Weißt du, es ist Gott sei Dank, hat Gott immer Gebet erhört. Gott sei Dank, und ich kann mich noch erinnern, eben an diesen Orkan. Dann kam 2007, es gab wieder andere darin, kleinere, so wie jetzt Andrea zum Beispiel und Uli. Wir haben ja alle diese Männernamen oder Frauennamen. 2007 gab es den Orkan Kyrill. Weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Vom 17. bis 18.01. Der ging über Irland, England, Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Österreich. Der war flächenmäßig der am weitesten. Der hat diese Länder alle ergriffen, also Europa. Europaweit. Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Weißrussland, Ukraine, Russland, Rumänien. Mit 225 km/h Spitzenböen. Und der vernichtete 60 Millionen Festmeter. mit einem Schaden von 10 Milliarden US-Dollar insgesamt. Und die Menschen denken nicht darüber nach. Und ich wage zu behaupten, mit Freimut, ohne anzuklagen, dass die meisten Christen damit nichts anfangen können und das gar nicht in Verbindung bringen mit Gericht, mit dem Reden Gottes. Er sagt, ihr seid eine Pflanzung, aber die eben, die nicht bleibt, die wird abhauen. Und am Schluss heißt es verbrennen, denn am Schluss heißt es ja, die Erde wird verbrennen. Wer kann sich bei der Glut aufhalten? Also die klimatischen Veränderungen, die kommen, das sind längst die Klimawissenschaftler sich klar überein. Das, was wir jetzt erleben, das ist ja das Extreme. Extreme Hitzen, extremer Regen, extremer Schnee haben wir jetzt. Wie lange bleibt er liegen?
Bis im Frühling.
Ja, aber das ist nicht sicher. Du weißt es nicht mehr. Wir können heute mit nichts mehr sicher sein, dass das so geht. Dann hatten wir 2009 wieder einen Orkan. Gab auch 2010 einen, den habe ich jetzt nicht mit hineingenommen. Vom 23. bis 25. erst. Interessant, das spielt sich diese Orkane alles. Dezember, Januar, Februar. In diesem Bereich. Ab. Der packte Spanien, Südfrankreich und vernichtete allein ganz schwer, auch die letzten Orkane trafen Südfrankreich und die Pyrenäen so gewaltig. Und zwar der letzte Orkan, der traf uns nicht so sehr, aber Frankreich. Frankreich wurde so heimgesucht, dass in den südlichen Departements in Frankreich 60-70% Wald völlig vernichtet wurden. Ihr Lieben, wir sollten uns wirklich Gedanken machen. Wir sollten wirklich Gedanken machen darüber, was will Gott uns sagen. Er sagt, ihr werdet es erkennen in den letzten Tagen. Wer Ohren hat, der höre. Jetzt gehen wir nochmal ins Detail. Guter Baum, schlechter Baum. Wir sehen, die Bäume waren ja nicht unbedingt schlecht, aber es ist so, dass tatsächlich alles zerstört wird. Matthäus 13, da sagt der Herr, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das steht auch in Lukas 3,9. Und jetzt sehen wir wieder, differenziert, Gott macht einen Unterschied zwischen den Gottlosen, die ja zunehmen. Und ich sage noch einmal, wir leben in der Zeit des Abfalls von Gott. Diese Verflachung im christlichen Leben, keine Scheidung mehr zwischen heilig und unheilig. Da ist eine Sprache, die nicht mehr biblisch ist. Selbst junge Prediger verwenden sehr gerne das Wort geil. Geil, das ja einen ganz anderen Hintergrund hat. Und auch die Musik, all diese Dinge, das ist alles nur, wir wollen cool drauf sein, wir wollen jetzt etwas reißen, komm, lass doch, sonst geht ja keiner mehr in die Gemeinde. Es ist ein Zeichen der Auflösung. Matthäus 15, 13, ein hartes Wort, aber ein klares Wort. Wir wissen es aber, wenn man es im Kontext hört, dann erschüttert es einen. Jesus aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Und da sehen wir wieder, dass er die Bibel sagt, niemand kann zu mir kommen, sagt Jeschua, es sei in dem vom Vater gegeben. Der Vater zieht die Menschen zu seinem Sohn und Jesus erlöst. Es gibt keinen anderen Weg. Und wir haben jetzt am Ende der Zeit immer mehr über das Kommen des Antichristen. Der Antichrist, der gegen Messias, der aufsteht, der Gegengesalbte, das heißt auch anstatt, der wird ja ein anderes Evangelium bringen, und zwar was? Und das haben wir. Das war damals schon in der Bibel sichtbar. Die haben Jesus gesagt, er treibt durch die Dämonen, treibt er den Teufel aus, treibt und so weiter, macht diese Wunderdinge. Und Es ist so, dieser Antichrist, dieser Gegenwirker, der auch hineingeht bis in den Leib Christi, in den Großkirchen schon drin ist und sich ausgebreitet hat in der Ökumene, im religiösen Dialog, der sagt klipp und klar, und es wurde, diese Lehre kam auch aus Deutschland in den 50er, 60er Jahren. Und diese Lehre, die besagt, Jeshua, Jesus, wurde nicht vom Geist Gottes gezeugt. Die Jungfrauengeburt stimmt nicht. Und das ist genau das, die antichristliche Lehre, wo du den Geist des Gegenwirkers merkst, der hineingeht, immer mehr Pfarrer, in allen Großkirchen, glauben das. Und ich kann mich erinnern, wie wir noch im Raum Nürnberg wohnten, wir hatten einen Freund, wir waren befreundet mit unseren Nachbarn, und da war ein Lehrer, Sonderschullehrer, der auch gepredigt hat, sein Schwiegervater war Prediger. Und er war ganz toll im Unterhalten, wir waren damals noch nicht wiedergeboren, wir haben zusammen gefeiert, wirklich ein lustiger Mann. Und wie wir wiedergeboren waren, wie wir uns zum Herrn bekehrt hatten, hatten wir natürlich versucht, auch das Evangelium mit unseren Nachbarn zu teilen. Und wir haben daran, ach, du predigst ja auf der, ja, ja. Da fragt ihn eine, sag es meine Frau, sag mal so und so, so wie er hieß, ich sag auch keinen Namen mehr. Sag mal, glaubst du, dass Jesus in Fleisch gekommen ist? Niemals, das glaube ich nicht. Du glaubst nicht, dass Jesus in Fleisch gekommen ist? Nein, nein. Kein Jungfrauengeburt, das kannst du dir abschminken. Ihr Lieben, ein paar Monate später war dieser Mann tot. Herzinfarkt. Und meine Frau weinte, sie war erschüttert, weil der Geist Gottes hat sie gedrängt, zu ihm zu gehen, das zu sagen. Weißt du, wenn du ein Evangelium verkündigst, das ist ein falscher Baum. Verstehst du es? Da geht es schon. Der ist nicht vom Vater gepflanzt. Er verkündigt, geh in die Kirche, irgendetwas, predigt, ja, ja, ich predige. Nehm mir die Geschichten und die Geschichten. Und so nimmt das zu jetzt. Brauchst du dich wundern, wenn wir sehen, dass es ein Bild ist, auch auf das, was hier im realen Prozess geschieht. Wenn diese Menschen an den Bäumen, die alle jetzt kaputt gehen, und wir brauchen den Wald, denn der Wald, das sind wir wie in Brasilien drüben, die größte Waldfläche der Erde, ist die Lunge der Erde. Produziert Sauerstoff. Und so ist es auch im Geistigen. Wenn wir ein Waldsterben haben, wenn die Pflanzung dahin zieht und es ist keine Frucht mehr da und Gott sieht das und der Teufel sieht es auch, der hat Freude dran. So sagt der Herr in Lukas 13,6, und er sagte dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinen Weinberg gepflanzt, und er kam und suchte Frucht und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum, finde keine, haue ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und spricht zum Herrn, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, also wieder gelockert. Ob er vielleicht doch Frucht bringt, wenn nicht, so hau ihn danach ab. Und das ist ein klarer Aufruf für uns zu beten. Ich habe das immer auch als Gebetsaufruf verstanden. Für andere zu beten, die wir kennen, dass sie der Herr rettet, im Gebet Boden lockern, frei machen, für die Angehörigen, für die Verwandten. Das ist eine große Aufgabe. Soll niemand von uns sagen, er hat nichts zu tun. Und jetzt auch die Warnung vor falschen Propheten in Bezug auf Bäume. Matthäus 7,15-23. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen, Feigen von Disteln, so bringt, und jetzt wieder Bäume, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen, darum an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und jetzt kommt dieses Wort und wir müssen wieder neu darüber nachdenken. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. viele werden sagen. Also das sind wirklich viele. Wenn Gott sagt viele, meint er viele. Viele werden in jenen Tagen zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Täter der Gesetzlosigkeit. Gesetzlos meint, wenn wir los sind, die sagen ja auch, heute ist uns alles erlaubt. Wir dürfen alles. Ich habe die Freiheit. Ich darf fremdgehen, ich darf das und das machen. Wer ist der Gesetzlose? Nämlich der Antichrist. Und das ist einfach wichtig. Und jetzt wollen wir nochmal zur Wurzelbehandlung gehen. Ganz klar. Und das heißt es schon in 5. Mose 29, 17. Darum hütet euch, dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine Sippe oder ein Stamm unter euch seid. Und es fängt im Herzen an, dessen Herz sich heute vor dem Herrn, unseren Gott, abwendet. Denkt dran, am Anfang hat der Herr gezeigt, den Baum, den er rauslupft, und er wendet den Baum ihm zu. Und er sagt, das geschieht im Herzen. Im Herzen wendet man sich ab aus Enttäuschung, was auch immer, weil es nicht interessant genug ist, weil es das nicht verspricht, was man erwartet von Gott. Der Mensch hat ja Erwartungen. Er sagt, Gott, ja, wenn du mir das alles schenkst, wenn du meine Finanzen in Ordnung bringst, ja, wenn du mich segnest in allen Dingen, dann werde ich bei dir bleiben. Aber wenn du reingehst in Buch Mose, 5. Mose, 28, 15, Segen und Fluch, wenn er in mir bleibt, dann wird der Segen fließen. Und das ist wirklich, aber die Menschen, die sagen ja, ich will gesegnet werden, ohne was dafür zu tun. Und der Herr sagt, der verleugnet sich selbst, der mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz und folge mir. Es soll also nichts kosten, ein Evangelium, das nichts kostet, aber was einbringt. Und das wird zum Abfall führen, ihr Lieben. Und darum heißt es hier weiter, dass sich von Gott abwendet und er hingeht, um den Göttern jener Nationen zu dienen. Und jetzt sagt es hier das Wort, dass nicht etwa eine Wurzel unter euch sei. Wieder Wurzel. Was für eine Wurzel? Die Gift und Wermut trägt. Also wenn wir unsere Wurzeln nach einem anderen Evangelium, nach etwas anderes ausstrecken, unser Herz wie Wurzeln im Boden verankert, dann wird es gefährlich. Dann fangen wir an zu sterben. Der Anfang vom Ende. Wenn Gott dann nicht das sieht, er sieht ja das alles, wo wir verwurzelt sind. Hebräer 12, 15, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel in euch aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. 2. Timotheus 3, 1, wieder die letzten Tage, am Ende der Tage. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und da siehst du, wo die Wurzeln hingehen. Die Menschen werden sich selbst lieben. Egoismus pur. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Der Hammer ist, ihr Lieben, der Hammer ist, dass da drin steht, dass sie doch in einer Verbindung zu Gott standen. Weißt du, wenn du das so liest, bis zu diesem Vers, sagst du, okay, das sind die Gottlosen. Da denkt man im ersten Moment, das sind die Gottlosen. Aber die Bibel sagt hier, dass es Kinder Gottes sind. Es steht hier, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und noch einmal in Bezug auf Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Sie haben sogar einen Schein von Gottesfurcht. Dieses ist nicht geschrieben an Nicht-Christen, an Nicht-Kinder Gottes. Das sind die Bäume, die dann abgerissen, abgewurzelt, abgesägt, abgeschnitten werden. Und das heißt, sie haben den Schein von Gottesfurcht, deren Kraft verleugnen sie. Von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen. Da geht es auch um Prediger. Und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind, von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen, doch nie die Erkenntnis der Wahrheit erhalten werden. Auf dieselbe Weise, wie Jannes und Jambres die Zauberer des Pharao, dem Mose widerstanden, widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Der Heilige Geist heißt nicht umsonst Geist der Wahrheit. Also, wenn man da selbst auch sagt, hier und da, in welchen Kreisen auch immer charismatischen, das und das, nur Heilung, all diese Dinge vordergründig und nicht die ganze Wahrheit, dann wird es gefährlich werden. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung. Verdorbener Gesinnung, das heißt, die Wurzeln sind total abgestorben. Es sind abgestorbene Bäume. Judasbrief heißt es über die, zweimal erstorben. Wolken ohne Wasser. Zweimal erstorben. Die stehen noch drin und du siehst ja, dass der Förster auch im Wald geht, er zeichnet die Bäume an, die zum Abhauen sind. Und wir sehen das oft als Laie gar nicht. Aber er gibt Bäume frei, er hackt sie an mit dem Spray oder rot oder gelb und sagt so, haut sie ab. Und sagt, warum, dann haben wir ja bald keinen Wald mehr. Und natürlich ist noch etwas, die Bauern, ich rede von denen, die alle Wald haben oder Wald hatten, die Preise gehen im Keller vom Holz. Ihr Wald hat keinen Wert mehr, wenn so viel Sturmholz da ist. Du kriegst dein Holz nicht los, so einen Billigpreis. Es trifft uns alle finanziell, also wenn man die Leute sieht, die noch Wald haben. Und dann heißt es, aber sie werden es nicht mehr weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Dann weiter in 2. Timotheus 4, 3 bis 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Das ist auch auf den Ende der Tage. Es wird eine Zeit kommen. Sie werden die gesunde Lehre, die klare Botschaft, die Botschaft vom Kreuz, wird nicht mehr gepredigt. Nur noch Feste, da und da und hier noch eine Feier und noch eine Feier. Da kommen die Leute geil und so weiter, super, modisch, alles gut drauf, cool drauf. Aber ohne Kreuz, Nachfolge, nicht unten durch. Und wenn die Stürme kommen, was geschieht dann? Was geschieht dann? Das ist doch das. Sie haben keine Wurzeln. Sie haben keine Wurzeln in sich. Da heißt es, sondern selbst nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, sich den Legenden, den Fabeln zuwenden. Und dann zu und das steht nicht drin, aber das wissen wir von der Schrift, sektiererische, gesetzliche Irrlehren, Gnostik, sogenannte Erkenntnis. Sie essen vom Baum der Erkenntnis. Haben wir wieder den Baum. Jetzt gehen wir ganz zurück am Anfang der Bibel. Da waren Bäume im Garten. Da war der Baum der Erkenntnis. Und Gott hat immer zu mir gesagt, mein Sohn ist vom Baum des Lebens. Und wer ist der Baum des Lebens? Der Herr selber. Aber viele sagen, ich habe erkannt. Das Gesetz und das. Obwohl es im Herrn gar keins gibt. Er hat die Gesetze in unser Herz reingelegt. Er hat gesagt, er hat am Kreuz zwischen Juden und Heiden eins gemacht. Da ist weder Jude noch Grieche, sondern nur Christus. Wir müssen in ihm verwurzelt sein. Da sagt der Herr in mir, wir sind eine Pflanzung vom Herrn. Wir müssen das erkennen. Jeschua sagt hierzu in Offenbarung 22, 16, und ich schließe jetzt gleich. Ich bin die Wurzel. Ich bin die Wurzel. Und das Geschlecht und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Epheser 3, 17 sagt hierzu, wir sollen in seiner Liebe gewurzelt und gegründet sein. Hat er nicht prophezeit, am Ende der Tage wird bei den meisten die Liebe erkalten? Jetzt haben wir die Antwort, warum erkaltet die Liebe? Weil wir nicht in seiner Liebe eingewurzelt sind. Dann kann die Liebe auch nicht fließen. Kolosser 2, 7, gewurzelt und auferbaut in ihm. Sprüche 12, 12, die Wurzel der Gerechten wird nicht wanken. Du wirst nicht rausgerissen. Er ist der Herr, ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich in ihm, wenn ich dranbleibe, dann muss ich dankbar sein für jede Beschneidung. Das garantiert für mehr Frucht. Die falschen Triebe müssen weg. Und dann heißt es, die Wurzel der Gerechten wird nicht wanken. Und dann weiter, sie trägt Frucht, denn ein guter Baum kann ja nicht schlechte Früchte bringen. Psalm 92, 14 lesen wir in diesem Zusammenhang. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Jetzt wollen wir aber eins dazu sehen. Das hat der Schreiber vom Psalm 92, 14 gesagt. Damals war aber ein anderes Haus, das Haus des Mose. Im Hebräerbrief lesen wir, das Haus des Mose war ein Schatten dessen, was wir heute haben. Und darum habe ich reingeschrieben, Hebräer 3, 6. Ich lese jetzt im Zusammenhang. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Zu welchem Haus gehören wir? Zum Haus des Mose oder zum Haus Jeschua? Zum Haus des Christus. Wir gehören zu diesem Haus. Und darum sind wir auch da nicht mehr in den Vorhöfen gepflanzt. Weil die Vorhöfe sind, so steht es in der Bibel, den Heiden gegeben zu vernichten. Versteht ihr? Das ist sehr, sehr wichtig, aber das konnte ja der Schreiber damals gar nicht wissen. Sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft, wie ein Baum, standhaft festhalten. Schließ mit dem Vers von Jesaja 61, 3, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden. Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Die Bibel lehrt uns, dass unsere Heimat das himmlische Jerusalem ist. So steht es in der Bibel drin. Mann für Mann ist darin geboren. Und darum begreifen wir, es gibt das irdische Jerusalem, was der Herr wiederherstellt, aufrichtet, sein Volk, und dann die aus den Heiden, und er hat aus beiden eins gemacht. Aber ich weiß, wenn ich sterbe, ich gehe ins obere Zion. Und wir gehören zur Pflanzung des Herrn durch Bäume der Gerechtigkeit, durch die es sich verherrlicht. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir für deine Botschaft. Dass du in diesen Tagen etwas tust, dass du jeden hochlupfst, hochhebst, das Wurzelwerk freilegst. Es ist vor dir sowieso alles offenbar und nichts verborgen. Aber es wird auch offenbar, wo wir verwurzelt sind. Und ich danke dir dafür. Keiner, der in dir verwurzelt ist, braucht sich fürchten vor den Erschütterungen dieser Zeit, sondern darf sich freuen, dass du an jeden von uns hochhebst, frei machst von allen falschen Wurzeln, dass du die Wurzeln wegschneidest. Von allen falschen Evangelien, von allen Dingen, die uns keinen Halt bringen, die uns kein Leben bringen, sondern dass du uns durch den Geist lebendiges Wasser gibst. Und wir wollen an diesen Wassern, der ist wie ein Baum an den Wassern gepflanzt, da wollen wir bleiben, Herr. Und wir wollen Frucht bringen. Wir wollen Frucht bringen und du wirkst es in jedem von uns. Ich danke dir dafür, dass du die Botschaft segnest bei jedem, der sie hört, Herr. Dass sich niemand daran stößt, sondern sagt, danke, Herr, für jede Wurzelbeschneidung. Für jede Wurzelbehandlung, die du an uns vollbringst. Und ich preise dich dafür, dass du es segnest. Ich danke dir da von ganzem Herzen. Amen.
Amen. Amen.